nicht, was schade ist, denn die machen gute Arbeit. Und dazu darf ich mit einem ganz, ganz kräftigen Applaus begrüßen die Ivona Laub und den Andreas Czak. Und ich glaube, gehen wir einfach direkt ins Thema. Bitte.
Ja, danke schön. Die Folien sind da. Gut, dann schaue ich, dass ich aus dem Licht gehe. Genau, mein Name ist Andreas Czak, das ist die Ivona Laub. Ich arbeite seit 2015 für Epicenter Works, damals noch unter dem Namen Arbeitskreis Vorratsdaten Österreich. Das ist unser netzpolitischer Rückblick und Ausblick. Wer wir sind, wie gesagt, epicenter.works, das ist nicht nur der Name, das ist auch die Domain, unter der man uns findet, wenn man das in den Browser eintippt. Genau, schauen wir mal einen verkürzten Rückblick, verkürzt sage ich mal, weil ich kann nicht all die Jahre, es gibt uns seit bald 10 Jahren, ich kann das nicht alles aufwickeln, aber wir haben zu Beginn unserer Karriere als AK-Vorrat die Vorratsdatenspeicherung rückwirkend für ungültig erklärt. Das ist die erste Richtlinie, bei der das überhaupt passiert ist. Also es ist EU-weit rückwirkend für ungesetzmäßig erklärt worden und abgeschafft worden. Dank der Menschen hier auf dem Bild, da war ich noch nicht dabei. Da war ich allerdings schon dabei. Da haben wir Edward Snowden und große Texte auf das BVT projiziert, weil wir verhindern wollten, dass ein Inlandsgeheimdienst in Österreich errichtet wird. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, merkt man, dass BVT ist jetzt nicht der beste Ort, um Sachen geheim zu halten. Safety Internet EU. Wir haben es geschafft, dass ein akzeptabel gutes Netzneutralitätsgesetz in Europa eingeführt und durchgesetzt wird. Es hätte besser sein können, aber es hätte auch viel schlechter sein können. Wir sind halbwegs zufrieden mit dem Ergebnis, aber müssen auch weiterhin schauen, dass das nicht aufgeweicht wird. Genau, der Rückblick. Ich sehe schwarz, blau. Ich muss ein paar Sachen auslassen und deswegen gebe ich euch da die Links mit sogar einem Fenster, wo man es abfotografieren könnte für sein Smartphone, wenn man nicht die Links abtippen mag. Es gab auf dem letzten Congress-Talk von Angelika Adensammer und Thomas Lohninger Österreich Überwachungsstaat oder doch nur Digitalisierung für Anfänger schon einen ganz guten Rückblick über das erste Jahr Schwarz-Blau. Es gab auch, vielleicht kennst du das Event Privacy Week 2018, gab es auch einen Talk von Angelika und Werner Reiter. Mehr Überwachung, weniger Datenschutz, Privatsphäre unter Schwarz-Blau. Und ich werde versuchen, die Sachen nicht zu wiederholen, die damals gesagt worden sind. Es wird mir leicht fallen, ich habe da sehr viel ausgemistet. Fangen wir an mit Anfang des Jahres. Es gab den Postskandal. Die Post hat da einiges an Daten gesammelt, die man vielleicht nicht hätte sammeln sollen. Und wir haben dann auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt ein Formular, wo man sich Auskunft darüber holen kann, was die Post über einen speichert und wie man das dann auch löschen kann. Also sinnvollerweise holt man sich zuerst die Auskunft und lässt es dann löschen. Weiter geht's. Ja, Copyright. Wir haben versucht, mit der Pledge 2019 EU-Kampagne die Abgeordneten des EU-Parlaments zu überzeugen, gegen Uploadfilter zu stimmen. Es wäre uns fast geglückt. Im Nachhinein haben nämlich genug Abgeordnete ihre Meinung geändert, dass sie gesagt haben, sie haben sich nur verklickt, dass eine Abstimmung darüber, ob die Anträge zur Ablehnung des Upload-Filters zugelassen werden, ob das auch noch möglich wäre. Also im Nachhinein gesehen hätten sie alle richtig abgestimmt, nur halt als es darauf ankam, haben sie es nicht gemacht und deswegen haben wir jetzt Upload-Filter. Also noch nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit und wir werden da auch weiterhin dran arbeiten, dass das nicht so kommt. Überwachungspaket, falls ihr schon den einen oder anderen Talk von uns gesehen habt, wir haben uns auch da sehr stark dagegen eingesetzt. Es gab den Bundestrojaner, den sogenannten, der ist jetzt vor dem VfGH. Es gibt eine verstärkte Videoüberwachung. Es gibt seit Juni 2018 einen verstärkten Einsatz von IMSI-Catchern. Es gibt eine Überwachung im Straßenverkehr, die ist so mehr oder weniger in Kraft. Also gesetzlich ist sie in Kraft und faktisch ist es so, dass das, was die Asfinag vorher gesagt hat, dass ihre Kamerasysteme das nicht können, gilt immer noch und sie können es immer noch nicht, obwohl das Gesetz geändert worden ist. Wer hätte das gedacht? Vorratsdatenspeicherung 2.0, das ist die Anlassspeicherung von Daten. Das ist zwar regional und zeitlich begrenzt, allerdings haben wir da auch einiges an Kritikpunkten daran, und ihr könnt gerne auch dem Link folgen, epicenter.org/thema/Überwachungspaket, da wird das alles im Detail ausformuliert, was unsere Kritik hieran ist. Dann die Registrierungspflicht für Wertkarten, die tritt jetzt auch seit September 2019 schleichend in Kraft. Und schleichend in Kraft heißt, man kann sich jetzt keine unregistrierten Wertkarten mehr kaufen und man kann diese nicht mehr aufladen. Wenn man sie noch hat, dann gelten die noch ein Jahr. Das heißt, es gibt ein paar Leute, die haben jetzt noch welche, die haben sie vor im August noch aufgeladen, die können sie jetzt noch ein Jahr verwenden und dann müssen sie sich eine im Ausland besorgen. Die Einschränkung des Briefgeheimnisses ist auch seit 2018, seit Juni in Kraft. Wie gesagt, da würde ich auch auf die Homepage verweisen, wenn man es im Detail wissen möchte. Geht es darum, dass Briefe leichter von Polizei und Staatsanwaltschaft geöffnet werden können und gelesen werden können. Was machen wir dagegen? Also ein Teil unserer Arbeit, was sehr wichtig ist, ist HEAT, das ist das Handbuch zur Evaluierung von Antiterrorgesetzen in Österreich. Wir haben ihm jetzt einen besseren Namen verpasst. Jetzt heißt es Handbuch Überwachung in der neuen Version. Also wir arbeiten gerade an der Version 2.0. Das ist die Hauptaufgabe, wo alle gerade im Büro beschäftigt sind. Und Anfang nächsten Jahres hoffen wir, dass es fertig wird. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich finde schon, allein daran zu arbeiten, hilft uns, einiges besser zu verstehen. Und eben der Gedanke ist einfach, dass, so wie hier bildlich dargestellt, alle Gesetze durch einen Scanner müssen, sind sie grundrechtswidrig oder nicht. Und nachher geben wir eine Liste raus und sagen, ja, das darf bleiben, das macht sogar Sinn, das macht vielleicht weniger Sinn. Genau, Sneak Preview, das bitte mit Vorsicht zu genießen, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man diese Werte zusammenzählen darf. Das sind Videoüberwachungen in Österreich, die Entwicklung nach verschiedenen Paragraphen. Und deswegen mit Vorsicht zu genießen, weil ich nicht weiß, ob man vielleicht eine Videoüberwachung nach zwei Paragraphen machen kann oder wie da die Überschneidungen genau sind. Der 2013er Wert ist hochgerechnet, weil vor dem 01.06.2013 wurden keine Aufzeichnungen darüber geführt, ob und wie und nach welchen Paragraphen da Videoüberwachung stattfindet. Ja, wie man sehen kann, könnte es eine leichte Tendenz nach oben geben von so 100, 115 Richtung 130, aber es ist eigentlich nicht aussagekräftig genug, um zu sagen, also ich habe jetzt keinen statistischen Test drüber gelegt und geschaut, ob das signifikant ist. Es sind auch noch zu wenig Daten, meiner Meinung nach. Aber da wird noch viel mehr kommen, wir sind dran. Wir haben Anfragen über fragdenstaat.at gestellt, eine sehr tolle Plattform zu den Drohneneinsätzen der österreichischen Polizei. Es gibt nämlich seit 1. April 2019 eine Pilotphase. Es wurden 76 Drohnen angeschafft, mit Überwachungskameras drauf und der Kostenaufwand war ca. 280.000 Euro. Unter anderem waren Drohnen vom Hersteller DJI, vom Typ Phantom 4 Pro im Einsatz. Was man hier sieht, ist so ein Zeitungsausschnitt, wo die amerikanischen Behörden Angst haben, dass die in China gemachten Drohnen möglicherweise private Daten stehlen. Ah, ich stehe im Bild. Verzeihung. Sorry. Kann man auf CNN nachlesen. Und genau, das sind zwei, mindestens zwei der Drohnen, die in Österreich im Einsatz sind von diesem Typ. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses Bild, dieser nette Herr, der da von einem Polizeiboot öffentlichkeitswirksam diese Drohne startet. Jetzt ist es nun so, diese Drohnen, wenn sie den Funkverkehr verlieren, fliegen zum Ausgangspunkt zurück. Und wenn das ein Boot ist und sich das Boot bewegt, dann landet die Drohne wo? Im Wasser. Und deswegen darf man das, was der Herr macht, nicht machen. Er ist jetzt aber Polizist. Jetzt ist die Frage, ob er es wirklich nicht machen darf oder ob der jetzt eine Sondergenehmigung dafür hat. Und da haben wir eben eine Folgeanfrage gestellt, eben ob Ihnen bekannt ist, dass es diese Sicherheitslücken gibt, ob das wirklich okay ist, dass der da gegen das Gesetz oder gegen Verordnungen verstößt und was mit dieser Drohne dann eigentlich passiert. Und das sind nur drei von den vielen Anfragen, die wir gestellt haben. Man kann einige davon eben unter dem Link hier unten auf fragdenstaat.at nachlesen oder längerfristig dann in Heat. Ah, das war eine schöne Kampagne. Ist Kickl schon weg? Ja, er ist weg. Ich traue mich zuzugeben, dass ich gar nicht so unglücklich bin, dass er weg ist. Und genau, wir haben auf www.istkickl-schon-weg.at Gründe aufgelistet, warum es keine gute Idee ist, dass Kickl jemals Innenminister wurde, wobei wir eigentlich nur die Gründe, also hauptsächlich die Gründe aufgezählt haben während seiner Amtszeit. Die kann man noch nachlesen. Und ja, das war eine Pressekonferenz von uns im Café Landmann, wo wir unsere Klage gegen PNR vorgestellt haben. Sagst du dann nachher noch mehr dazu?
Eigentlich war es nicht geplant, aber ich kann jetzt kurz was dazu sagen. Also, weil die Angelika Adensamer hat heute schon sehr viel zum Thema PNR gesprochen. Also PNR steht kurz für Passenger Name Record. Das ist eine EU-Richtlinie, die in Österreich bereits in nationales Recht umgesetzt wurde. Es ist aber ein bisschen mehr umgesetzt worden, als tatsächlich notwendig gewesen wäre. Also Österreich speichert nicht nur die Daten von Flügen, die aus Drittstaaten kommen, sondern auch innereuropäische Flüge. Und wir haben gerade erst vor, glaube ich, 2 Wochen unsere Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht abgeschickt und warten jetzt darauf, dass das Verwaltungsgericht Rechtsfragen an den EuGH stellt und dann wird es eine Entscheidung darüber geben, inwiefern diese Form der anlasslosen Massenüberwachung in der EU überhaupt zulässig ist.
Sehr schön. Ja, genau. Und genau, also die Empfehlung auch, sich den Vortrag auch von heute von Angelika Adensamer und Lukas Daniel Klausner anzuschauen, der auch dieses Thema ein bisschen anstreift, aber mehr anstreift, als wir das hier jetzt machen können. Das Sozialhilfegesetz oder ja, das war auch eine grandiose Idee, wo Schwarz-Blau oder Türkis-Blau angekündigt haben, sie wollen für mehr Transparenz sorgen, aber sie haben jetzt kein Transparenzgesetz gemacht, das jetzt den Namen verdienen würde, sondern sie haben halt geschaut, wo sie auf Sozialhilfeempfänger draufhauen können. Und es wurden zwar einige Sachen nachgebessert, aber es wurden auch einige Sachen wieder verschlimmert. Es werden unter anderem Staatsangehörigkeit und Geburtsorte von den leiblichen Eltern von SozialhilfeempfängerInnen erfasst und an die Statistik Austria gesendet und an die Meldebehörden gesendet und an das BMI gesendet, ohne dass ganz klar ist, wozu das gemacht wird. Nämlich diese Daten werden nicht anonymisiert verarbeitet, wenn man jetzt sagt, man möchte wissen, wie viele von den Leuten so und so sind, das wird eben nicht anonymisiert. Und eben, wenn man solche Statistiken nur aufgrund von Statistikgründen haben möchte, dann müsste man keinen Personenbezug da haben. Und es ist auch ein Spezialfall. Eigentlich ist der Bund nicht für Sozialhilfe zuständig. Und deswegen ist auch die Frage, was da die Bundeskompetenz eigentlich war, dieses Gesetz zu erlassen, wenn es eigentlich um Landesthemen geht. Videoüberwachung im Strafvollzug, auch eher recently. Es geht darum, dass Videoüberwachung auch in Haft- und Sanitärräumen in österreichischen Gefängnissen stattfinden kann. Es muss jedem klar sein, dass selbst wenn ich etwas verbrochen habe und deswegen im Gefängnis sitze, dass ich nicht beim Duschen gefilmt werden möchte oder beim am Klo sitzen. Und dieses Gesetz ermöglicht das. Es ermöglicht auch, dass Mobiltelefone grundsätzlich verboten werden. Das heißt, egal welche Verbrechen man begeht, was man macht, darf man dann keine Mobiltelefone mehr besitzen. Und nicht nur Mobiltelefone, sondern jedwedes Gerät zur funkbasierten Übertragung von Daten, mit Ausnahme dienstlich zugelassener Geräte. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Presenter in der Hand halte, auf den man weiterklicken kann, das ist funkbasiert. Da werden Daten übertragen, nämlich vor und zurück. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch ganz viele gute Gründe, warum es denn Leuten im Gefängnis in regulären Fällen oder auch in Ausnahmefällen erlaubt sein soll, mit Leuten außerhalb des Gefängnisses zu kommunizieren. Weil vielleicht ist das besser, um die Leute zu reintegrieren, wenn sie nicht alle Kontakte abbrechen müssen, während sie im Gefängnis sitzen. Was kommt auf uns zu?
Genau. Ja, was kommt auf uns zu? Es ist jedes Mal, wenn wir irgendwie gerade an einem Thema arbeiten, poppen im Hintergrund 10 andere auf. Es ist sehr spannend, vor allem in der letzten Regierungskonstellation sind wir eigentlich so gut wie gar nicht zur Ruhe gekommen. Was kommt auf uns zu? Ja, ich würde mal sagen, sehr viel. Wir haben vor der Wahl jetzt uns gedacht, wir fragen mal bei den Parteien nach, wie sie zu 10 für uns wichtigen Themen wie Urheberrecht, Polizeibefugnisse, Gesichtserkennung stehen und haben, das kann man unter dem Link nachschauen, außer von der FPÖ haben wir auch tatsächlich von jeder Partei Antworten bekommen und haben die dann bewertet nach deren, sage ich mal, Grundrechtsfreundlichkeit, dass da die ÖVP nicht sonderlich super abgeschnitten hat, ist angesichts der Gesetze, die die letzte Legislaturperiode erlassen wurden, relativ schnell klar gewesen. Die Grünen und die SPÖ, als auch die Neos und auch die Liste jetzt, muss man fairerweise sagen, waren relativ gut. Nur wir wissen eines, so wie diese Dinger, die ihr vielleicht noch aus den 90ern kennt, so flexibel sind auch die Parteien, wenn es um ihre Standpunkte geht. Das heißt, alles, was sie uns jetzt sagen, wird in 1-2 Monaten wieder Geschichte sein, zumindest bei vielen davon. Und für uns ist das natürlich auch super, das zu kennen, weil wir sie dann darauf festnageln können ein bisschen.
Ich mag nur fürs Radio ergänzen, die Domain war epicenter.org/wir-haben-gefragt.
Genau, /wir-haben-gefragt. Da gibt es dann auch wirklich eine 19-seitige Erläuterung auch zu den Fragen und zu den Antworten der Parteien. Über den digitalen Ausweiszwang, beziehungsweise die Regierung hat es ja genannt, digitales Vermummungsverbot, das ist natürlich auch ein besonders tolles Framing, ja, haben wir schon im vorigen Talk gehört. Für die ÖVP ist das ein sehr wichtiges Projekt, denn es ist wirklich ein Herzensprojekt von Sebastian Kurz, das wissen wir aus diversen Quellen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass es sehr bald wieder auf die Agenda kommen wird. Das Problem an diesem digitalen Ausweiszwang ist nicht nur, dass total drakonische Strafen vorgesehen sind, ja, die jedes Medienunternehmen in Österreich in den Ruin de facto stürzen würden, sondern dass sie auch nur auf bestimmte Medien in Wirklichkeit fokussiert sind, wenn man sich anschaut, was genau da überhaupt beschlossen werden sollte. Ja? Also alle, die über 50.000 Euro Presseförderung kriegen, so ein Zufall, dass zurzeit nur 49.000 kriegt. Und lauter solche kleinen Dinge, die in Wirklichkeit ein bisschen eine Drangsalierung der Medien sind. Ja? Und natürlich, worüber wir im ersten Talk nicht geredet haben, ist auch, dass das natürlich ein sehr problematisches Verhältnis zum Redaktionsgeheimnis abbildet, das ja, ich sage nur Message Control und so weiter, natürlich bei der ÖVP ein großes Thema ist. Hier sieht man ein tatsächliches hölzernes Pferd, das damals, wie viele Jahren war es?
2017
aufgebaut wurde. Da kommen wir eh schon zum Bundestrojaner. Teil des Überwachungspakets würde im April 2020 starten und befindet sich aktuell in Begutachtung beim Verfassungsgerichtshof auf Initiative von Neos und der SPÖ. Ich meine, die SPÖ, der Antrag war nicht so toll, aber die Neos haben das schon ganz gut gemacht. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Der Verfassungsgerichtshof meinte, sie werden das bis Ende des Jahres entscheiden. Wir spekulieren damit, dass es im November, Dezember soweit sein wird. Es kann sein, dass entweder Teile davon aufgehoben werden oder alles. Das wäre natürlich unser absoluter Traum. Denn das ist ein absolut tiefer Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Es ist sehr fragwürdig, auch als Beweismittel, denn wie kann ich nachher als Polizei oder Polizeibehörde beweisen, dass das, was ich da quasi, ich sag mal, unter der Hand hervorgeholt habe, nicht schon vorher in irgendeiner Form implantiert habe. Das Problem ist auch, dass der Staat unseres Erachtens nach Sicherheitslücken nicht fördern sollte und am Schwarzmarkt einkaufen sollte, sondern er sollte schauen, dass es Privacy by Design gibt. Und das wäre natürlich ein sehr großes Problem. eine der Rechtsfragen, ich will nicht alle jetzt aufwerfen, weil das wird zu weit führen, wir haben eine super Zusammenfassung von der Anhörung beim Verfassungsgerichtshof gemacht, ist, wie kann es sein, dass die Installation einer solchen Spionagesoftware, also ich rede jetzt nicht von Remote, sondern wirklich physisch am Gerät, nicht den gleichen Regeln unterliegt wie eine Hausdurchsuchung. Denn de facto ist es eine. Da kommen wir auch schon zum nächsten, das wird auch ein Thema werden, die E-Evidence-Verordnung auf EU-Ebene. Die Idee ist, grenzüberschreitenden Zugriff auf Telekommunikationsdaten zu erleichtern. Das heißt, eine ungarische Behörde kann bei einer österreichischen Behörde oder bei einer polnischen Behörde zu einer bestimmten Person bis zu 2 Monate Telekommunikationsdaten anfordern. Die kann man dann aber auch immer wieder formlos verlängern. Die Fragen, die sich da stellen, sind, welche Behörden dürfen das überhaupt? Weil Behörden gibt es in Europa aber Tausende. Und ein weiteres Problem ist, dass private Unternehmen plötzlich über die Rechtmäßigkeit der Herausgabe solcher Daten entscheiden müssen. Und das ist wirklich ein Problem. Das kann es nicht sein, dass die das entscheiden müssen. Die E-Privacy-Verordnung, die Österreich, sage ich jetzt mal, wirklich verkackt hat, denn wir haben unter der österreichischen Ratspräsidentschaft die Möglichkeit gehabt, hier die Vorreiterrolle zu übernehmen und das endlich in Gang zu bringen. Da geht es einfach darum, dass es strengere Regeln auch für Messenger-Dienste geben soll, Grenzen für Offline-Tracking, ein Recht auf Verschlüsselung. Also all die Dinge, die wir uns eigentlich als, sage ich mal, Otto-Normal-User wünschen würden, wird sicher noch Thema werden, ist aber leider eben ein bisschen unter das Rad gekommen. Plattformregulierung wird auch ein Thema werden. Ich sage jetzt Plattform als auch Algorithmenregulierung wird wahrscheinlich in diesem Digital Services Act, der ausgearbeitet werden soll, ein Thema werden. Vor allem nämlich, sage ich mal, die älteren Medieninstitute Europas wollen, dass Plattformbetreiber gänzlich haften dafür, was ihre User und Userinnen dort alles machen. Das würde natürlich auch ein Pre-Screening bedeuten und weitere Upload-Filter, die wir ja jetzt schon mit der Urheberrechtsreform bekommen. Das heißt, die Infrastruktur der Unternehmen wäre schon da. Sie könnte ausgeweitet werden auf diverse andere Bereiche, wie eben Hate Speech, was auch immer. Das kann man sich dann beliebig aussuchen. Wir wissen natürlich auch, dass es momentan sehr schlecht ist, die Moderation, und da muss man was tun, aber so einige dieser Ideen, die da aufgepoppt sind, sind diverser Lobbygruppen nicht empfehlenswert. Wir haben uns deswegen eine eigene Policy überlegt und haben einen Vorschlag gemacht, wie man Plattformen regulieren könnte, ist auf Englisch nachzulesen auf platformregulation.eu. Es ist gleich vorweg wirklich für Policy-Nerds, das ist jetzt kein Paper, das jetzt wirklich für den normalen, sage ich mal, Menschen gedacht ist, sondern für die, die in der Materie sind und sich dafür interessieren. Aber ich kann es jedem empfehlen, mal dort reinzuschauen. Ein großes Thema in Österreich wird die Umsetzung der Copyright-Richtlinie werden. Das wird 2 Jahre, glaube ich, Zeit haben wir dafür. Wir werden diesen Prozess ganz, ganz, ganz genau anschauen, denn wir sind wirklich die absolute Upload-Filter-Gegner. Wir haben die europaweite Kampagne geleitet im Endeffekt und ausgeführt. Dagegen ist uns leider nicht gelungen dann am Ende. Es muss nämlich unbedingt Ausnahmen geben von den Upload-Filtern, sprich Satire, Zitatrecht. Es muss Einspruchsmöglichkeiten geben. Wenn ich was hochlade und der Upload-Filter blockiert mir das, muss es eine schnelle Möglichkeit geben zu sagen, nein, das ist was Legitimes, weil XY. Genauso wie für Bildungszwecke, da muss es die Ausnahme auch weiterhin geben. Und die Reproduktion von gemeinfreien Werken, genau, bei Kulturerbeinstitutionen, also das sind jetzt zum Beispiel Museen, die müssen die Möglichkeit haben, auch Werke aus ihren Beständen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil sie ja nicht wirtschaftlich verwertet werden, sondern quasi Bildungszwecken dienen. Und da werden wir ganz genau hinschauen und was Sebastian Kurz und seine Leute machen werden, weil es wird nämlich wirklich interessant auch, wie das andere Länder lösen. Dann werden wir wieder um die Netzneutralität streiten müssen, denn 5G kommt, Leute, und 5G, glauben die Telekom-Provider, heißt alles ist wurscht, wir fangen von euch an und jetzt müssen wir neue Regeln aufsetzen. Und es gibt schon Guidelines von BEREC, also der Dachorganisation der Telekom-Regulierungsbehörden in Europa, wo es wieder darum geht, jetzt haben sie ein paar Reihen reklamiert und gemeint, content-spezifisches Blocking unter quasi der Ausrede der Parental Control, also der Kontrolle, dass ich als Eltern kontrollieren kann, irgendwie, was meine Kinder konsumieren. Der Entwurf wird gerade reviewed und es wird von uns auch eine detaillierte Analyse geben. Allerdings, sowas dauert ein bisschen, weil wir uns die Sachen wirklich auf Punkt und Komma anschauen, damit da ja nicht irgendwas drin ist, was irgendwie ungut sein könnte. Und eines meiner Lieblingsthemen, und ich finde, es ist ein Thema, das viel zu wenig Beachtung hat in Österreich, ist die Gesichtserkennung. Denn ab Dezember 2019, in 2 Monaten, fängt das an. Also die Polizei wird dann de facto Gesichtserkennung in Österreich einsetzen, um Verbrechen, ich weiß nicht, kann man eigentlich schon vorsorglich quasi, es ist eine Art des Predictive Policing, man erwartet sich dadurch, dass man Verbrechen schwerer damit eindämmen kann. In Großbritannien liegt die Fehlerquote bei 81%, in anderen Ländern ist es teilweise schlimmer. In San Francisco, das muss man sich mal vorstellen, ich meine, das ist die quasi Techno-Stadt, ja, also Technikstadt, ist es mittlerweile verboten worden, Gesichtserkennung. Und es ist einfach ein schwerer Grundrechtseingriff, weil es sich hier um biometrische Daten handelt. Ja? Und es gibt auch keine Rechtsgrundlage dafür. Es gibt in Österreich keine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Gesichtserkennung. Was wird passieren, wenn das kommt? Der sogenannte Chilling-Effekt. Leute werden natürlich sich anders verhalten. Sie werden bestimmte Plätze meiden. Es wird auch, wie es beim AMS-Algorithmus ist, Biases, also quasi Vorurteile, sage ich mal, werden in den Algorithmus mit reinproduziert, weil das ist einfach so. Und natürlich, wenn man diese Daten dann auch vernetzt und mit anderen Datenbanken zusammentut, besteht natürlich immer die Gefahr, dass, ja, also nicht nur die Leak-Gefahr, aber generell die Vernetzung dieser vielen biometrischen Daten und Daten, die man über uns schon hat, ist einfach ein Problem. Ja, woher kommen die Bilddaten, die die Polizei da verwendet? Das haben wir auch überfragt, den Staat angefragt, denn unsere erste Vermutung war Führerschein und Passfotodatenbank. Na, ganz falsch. Ist nicht. Was wir nebenbei lustigerweise erfahren haben, ist, dass die Führerscheindatenbank noch nie aufgeräumt wurde. Da sind Millionen von Leuten drin, also mehr als es in Österreich wahrscheinlich jemals gewohnt haben. Und es sind Bilder aus erkennungsdienstlichen Datenbanken, also die Polizei quasi selber in irgendeiner Form erhalten, erstellt hat. 1 bis 5 Millionen Bilder sind da drinnen. Das war es eigentlich schon. Das war jetzt wirklich ein sehr schneller Rückblick und Ausblick darüber, was wir machen. Wir versenden ganz tolle Newsletter alle 2 Wochen. Also ihr könnt euch gerne dafür anmelden, wo man immer aggregieren, was gerade so passiert, woran wir arbeiten. Wir haben auch immer wieder Koordinationstreffen, einmal im Monat üblicherweise. Die stehen auch auf unserer Website unter Aktuelles und Kalender. Da haben wir auch tolle Veranstaltungen drin. Jeder ist willkommen, zu uns zu kommen, der nicht nur vielleicht mitarbeiten möchte oder sich speziell für ein Thema interessiert, sondern einfach generell ein bisschen mehr über Netzpolitik und unsere Arbeit erfahren möchte. Und zu allerletzt möchte ich sagen, wir werden zum Hauptteil aus der Zivilbevölkerung finanziert. Deswegen der Aufruf hier jetzt, wer ein bisschen Geld über hat und sie denkt, ich will gern irgendetwas Sinnvolles damit machen. Bei uns ist es wirklich gut aufgehoben. Wir machen keine Werbung auf Facebook oder sonst was, sondern wir verwenden unser Geld tatsächlich, um politische, juristische Analysen zu machen und uns in die Gesetzgebung einzumischen und für unsere Grundrechte einfach einzustehen. Ganz einfach. Das war's.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt immer noch Menschen haben, die mit Mikrofonen hin und her laufen, aber theoretisch könnt ihr Fragen stellen und damit man die am Stream hört, falls kein.
Ja!
Gibt es denn Interesse an Fragen? Also, ja, nein, ja. Das Mikrofon ist bereit.
Niemand möchte was sagen. Nein. Ich habe gesagt, niemand möchte was sagen.
Gibt es Fragen?
Beschwerden?
Okay. Gut. Auch gut. Ja.
Okay. Ihr habt die Leute nachhaltig verängstigt oder so?
Ich glaube, es ist spät. Ich glaube, wir haben so schnell geredet und damit den Eindruck vermittelt, dass wir früh nach Hause wollen. Das ist natürlich nicht der Fall.
Nein, das ist wirklich nicht.
Abgesehen davon gibt es nachher E-Talks. Also ihr könnt ja dann noch gehen, aber die Leute müssen ja noch da bleiben. Ja, schade. Wirklich. Niemand. Irgendwer noch. Oder er war zu klar, dass ohnehin alles...
Alle Fragen sind beantwortet. Schaut auf unsere Homepage epicenter.rocks. Ihr könnt uns auf Social Media folgen. Newsletter ist wirklich sehr lesenswert. Genau. Wir tracken euch auch nicht individuell am Newsletter. Wir schauen zwar, wie viele Leute vom Newsletter auf unsere Homepage klicken, aber das unpersonalisiert.
Jetzt doch, ist doch noch eine Frage. Sehr gut.
Es gab ja im Sicherheitspaket ja auch die Idee, dass man bei Fahrzeugen jetzt da einbaut, diesen Mechanismus, dass sie bei Unfällen automatisch einen Notruf lossteuern, sodass Leute eben zum Beispiel nach Hilfe schreien können und das Auto versucht, das zu erkennen. Der blöde Nebeneffekt ist halt, dass das Auto ständig zuhören muss, was drinnen geschieht. Gibt es davon?
Das ist nicht Teil des Überwachungspakets gewesen, sondern das ist eine EU-Richtlinie und das ist dieser
E-Call.
Ich glaube, E-Call, genau. Das wird in Neuwagen eingebaut. Das heißt, wenn ein Neuwagenauto einen Unfall baut, hat es eine SIM-Karte eingebaut und die gibt quasi eine Art Notruf ab. Das muss nicht ständig online sein. Wäre eher kontraproduktiv, wenn das immer Daten sendet. Allerdings bin ich nicht in der Materie drin, ob es wirklich immer Daten sendet. Da würde ich dann tatsächlich beim ÖAMTC oder bei der Arbeiterkammer, die haben, was diese Autosysteme angeht, sehr gute Experten.
Also nur kurz dazu, weil ich war beim Konsumentenschutzausschuss geladen, wo es um Internet of Things ging und da waren jemand vom ABÖ als auch vom ÖAMTC eingeladen und es ging auch um den E-Call und beide haben gemeint, dass das nicht gesendet wird. Also dass wirklich nur dann gesendet wird, wenn ein Unfall eintritt. Inwieweit man dem glauben will oder kann, weiß ich nicht, aber es ist zumindest nicht vorgesehen, dass das so ist.
Die Frage stellt sich dann, ist die SIM-Karte extra zu registrieren, weil sie eine SIM-Karte ist?
Das ist eine gute Frage.
Gut, wir haben noch eine Frage, wunderbar.
Ja, nicht eine Frage, sondern eine vielleicht Ergänzung zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wie weit man denen glauben kann, ob sie senden. Es geht ja nicht nur um Senden bei Unfällen, sondern die Autos sammeln ja Daten in unbekannter Höhe, ununterbrochen, die neuen. Und es gibt eigentlich, glaube ich, keine Verpflichtung für die Hersteller, bekannt zu geben, was in welchem Umfang gesammelt wird.
Es gibt die Verpflichtung der Hersteller, dass, wenn ich ein Auto bei Mercedes kaufe, und ich mache ein Auskunftsbegehren an Mercedes, dann müssen die mir die Daten geben, die sie über mich sammeln und über mein Auto.
Tun sie nicht.
Tun sie nicht?
Nein.
Haben sie ausprobiert?
Ja.
Okay.
Ja, dann das kann man beeinspruchen. Auf jeden Fall.
Ich habe auch das Gefühl, dass die, zumindest die Autoverkäufer, überhaupt keine Ahnung davon haben.
Das
glaube ich gern. Es ist auch die Frage, wenn ich jetzt ein Auto kaufe beim Autoverkäufer und nehmen wir an, der legt mir diesen Vertrag vor mit, ja, die und jenen Daten werden gesammelt und werden weitergeleitet an.
Wenn ja, ich mein was Auto, wird gesammelt?
Wenn ich jetzt mein Auto weiterverkaufe, was ich ja darf,
ja,
dann schließe ich mit dem Nachbesitzer auch nicht so einen Vertrag ab. Das ist ein wirklich hochproblematisches Themenfeld. Das stimme ich voll zu.
Also eine Nicht-Datenauskunft würde ich auf jeden Fall beanspruchen oder so. Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. Einfach. Geht wirklich einfach. Also die haben da super Vorlagen.
Oder quasi morgen fast schon persönlich, wir haben ja einen Talk von der Datenschutzbehörde über sich selbst. Also.
Ich glaube, man muss es trotzdem schriftlich machen.
Sicher, aber da kann man so Zettel abgeben. Ja. Bitte schön, nimm das mit. Noch eine Frage.
Ja, ist vielleicht ein bisschen outdated schon, aber ich habe irgendwann einmal den Überblick verloren, wie das mit den Smart Metern jetzt ausgegangen ist. Also die werden ja ausgerollt in Österreich schon, in Wien glaube ich noch nicht.
Doch.
Doch, werden sie schon?
In Wien schon, ja.
Okay. Und man, es war dann irgendwie so, es ist eigentlich ein Opt-in und kein Opt-out. Und es wird aber jetzt, wer optet denn in? Niemand. Ja.
Also das kann ich Ihnen beantworten. Wir haben uns mit dem Thema Smart Meter sehr, sehr, sehr viel befasst, weil das halt natürlich die normalen Leute betrifft und interessiert. Wir haben uns dann auch tatsächlich mit Leuten von Wiener Netzen zusammengesetzt, weil wir wirklich genau wissen wollten, was passiert da eigentlich. Es stimmt, es gibt kein Opt-out. Was nicht geht, ist, Sie können nicht sagen, Sie wollen keinen Smart Meter. Was aber geht, ist, dass man diesen zyklischen Datenversand abdrehen kann und dann wird es halt nur einmal hingeschickt, weil das muss man ja sowieso. Also es wird entweder quasi physisch abgelesen oder eben einmal hingeschickt.
Bitte ins Mikro.
Weil das Gerät dann offline ist de facto.
Und wer überprüft, also woher soll ich wissen, dass das so ist?
Ja, aber ein bisschen, stimmt, wir können es nicht wissen, ich meine, wir kennen natürlich irgendwelche Hacker und Leute, die sich damit auskennen, das testen, stichprobenartig natürlich testen lassen, was immer wieder passiert und sicher passieren wird, aber ich finde, so Skepsis ist immer gut, aber ein gewisses Grundvertrauen in bestimmte Dinge sollte man schon in irgendeiner Form auch haben. Also
ja, muss ich sagen, nein, warum?
Okay. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, also ich denke mal, Wenn die Experten von denen, die haben uns das wirklich glaubwürdig dargelegt. Und ja, gut, kann man glauben oder nicht, klar. Aber war es nicht so, dass die EU gesagt hat, das ist auch ein Nein.
Ganz nicht. Ich glaube, ich könnte zu dem kurz sagen, ich glaube, es hieß, man konnte sich früher selbst, also man konnte darin, das Opt-in war, man konnte sich früher selbst damit versorgen lassen, wenn man das will. Man konnte, das Opt-in war, ich will es früher als die anderen. Es gab keine Möglichkeit zu sagen, ich will das nie.
Ja, das stimmt.
Das ist, glaube ich, so die Opt-in-Version gewesen.
Das Problem mit dem ist ja in Wirklichkeit, dass dieses Gerät ja noch viel mehr ermöglicht, als einfach nur Daten abzulesen. Weil einfach im Hinblick auf Sicherheit ist ja noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, was diese Geräte betrifft. Und man kann damit ganze Städte theoretisch offline nehmen.
Nein. Das ist, glaube ich,
in einem Schwung.
Es kommt da sehr auf die Implementierung an. Also es gab ja Vorfälle in Spanien, wo Leute herumgefahren sind mit dem Auto und tatsächlich Zugriff auf die Geräte hatten.
Aber das ist bei uns
ein anderes System.
Genau.
Ich bin jetzt nicht technisch hundertprozentig drin. Ich weiß nur, bei den Netzbetreibern, bei denen ich schon beruflich unterwegs war, die haben ihre eigenen abgeschotteten Netze. Sollte schwierig sein, da reinzukommen, aber da bin ich kein Experte.
Ja, ich habe bei mir daheim den Brief von der Wien Energie liegen, dass also bei uns demnächst die Smart Meter eingebaut werden und ich kann ein Opt-out machen. Und das Interessante ist, da wird eben nicht nur die Datenübertragungsfunktion dann ausgeschalten oder es werden die Daten nur noch einmal im Quartal übermittelt zu Ablesezwecken und nicht mehr täglich oder sowas oder stündlich, sondern das Zweite, es wird auch versprochen, wenn ich ein Opt-out mache, dass dann damit die Fernabschaltfunktion deaktiviert wird. Das heißt, wer kein Opt-out macht, bei dem haben Wien Energie die Möglichkeit, wenn er die Rechnung nicht zahlt, sehr schnell einfach die Energielieferung zu deaktivieren.
Mit der Auflage, dass das nicht vor dem Wochenende passieren darf. Das ist jetzt auch neu dazugekommen, soweit ich weiß. Also immerhin, man ist schon irgendwie entgegenkommender, dass man dann noch eine Möglichkeit hat, die Rechnung zu bezahlen. Wir haben hier noch eine Frage.
Also soweit ich informiert bin, ist es ein Opt-out. Man hat allerdings keinen Anspruch darauf, weil die Elektrizitätsgesellschaften, Andreas Grisch weiß das, glaube ich, noch genauer als ich, dazu verpflichtet sind, eine gewisse Quote, ich glaube, es sind 85% oder sowas. Also es gibt eine Quote, die sie erreichen müssen mit Smart Meter Versorgung und insofern, es gibt keinen Anspruch darauf, dass das Opt-out tatsächlich dann respektiert wird. Lustigerweise bei meiner Lebensgefährtin vor einigen Monaten wurde ein neuer Zähler installiert und zwar ein Ferraris-Zähler zur Überraschung aller Anwesenden, hat niemand damit gerechnet. Und es gab in Niederösterreich, habe ich erfahren, auch noch die Geschichte, dass sich Kunden geweigert haben und denen dann gedroht wurde, dass ihnen der Strom abgedreht wurde. Und ich glaube, in einigen Fällen ist das sogar der Fall gewesen. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es da auch gerichtsanhängige Verfahren in dem Zusammenhang.
Also was ich nur kurz sagen mag, ist, das mit 95% sind es. Und nur zum Interesse für alle, die die Technik dahinter interessiert, weil ich habe mir das alles ein bisschen aufgeschrieben, was die gesagt haben. Also es werden 15 Minuten Werte lokal gespeichert und nur der Tageswert wird übermittelt. Die Übertragung erfolgt über Strom, über einen Datengateway und über VPN-Leitungen, Point-to-Point-Übertragung. Also es gibt irgendwie anscheinend einen Datenkonzentrator und es ist 28-Bit verschlüsselt. Entschuldigung, 128 voll. Meine Güte, ob sie richtig aufschauen. Ja, also kann man glauben, muss man nicht.
Wir merken uns jedenfalls vor für die nächste Privacy Week. Ich habe nicht nächstes Jahr gesagt. Wir brauchen hier mindestens einen Talk zu dem Thema, oder? Gibt es noch Fragen?
Dann würde ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und für den tollen Talk. Nochmal einen großen Applaus.
Danke.
Gerne. Okay.